Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom Freitag, dem 13. März 2026 mit einer skurrilen Nachricht.
Heizkosten.
Einem Update zu Iran.
Erdöl.
Einer anti-ukrainischen Kampagne.
Einer Parlamentsreform.
Schamdschaft zu Russland und auch ein bisschen Ukraine.
Uran.
Einer guten Nachricht.
Dem Börsenticker.
Einem Limerick der Woche.
Katrin Rönicke.
Und Holger Klein.
Wie du gerade Freitag der 13. sagst, im Spiegel war ein Artikel über Freitag den 13. und warum, nicht nur warum irgendwie der 13., das ist ja irgendwie auch so quasi religiöse Verbrämung, dass es der 13. sein soll, aber dass es dann Freitag ist, kommt vor allen Dingen zumindest im Straßenverkehr daher, dass freitags die meisten Unfälle passieren. Finde ich auch ganz interessant. Also grundsätzlich freitags. Und die haben noch mehr so Sachen, ich tue das in die Shownotes, die haben noch mehr so Sachen aufgelistet, überdurchschnittlich viele Menschen sterben an ihrem Geburtstag. Dann gab es noch irgendwie einen Tag, an dem sich die meisten Leute scheiden lassen und sowas. Das ist ganz witzig. Das tue ich in die Shownotes.
Okay.
Fiel mir gerade nur so ein, wie du es erzählt hast.
Zur skurrilen Nachricht haben wir diese Woche mehrere Anwärter. Und zwar ist da einerseits das Pony, das auf die Tierärztin gefallen ist.
Entschuldigung.
Die Tierärztin ist dann vor Gericht gegangen wegen Schmerzensgeld. Das Blöde war, die hat das Pony eingeschläfert. Und das ist dann
zur Strafe
halt
oder was?
Auf sie gefallen. Nein, sie hat es eingeschläfert, stand halt rum, dann hat sie es eingeschläfert, dann ist es umgekippt und dabei hat es die Tierärztin mitgerissen und die wollte dann Schmerzensgeld von der Besitzerin des Ponys.
Mhm.
Was ich interessant fand, also offenbar können Tierärzte Geld von TierbesitzerInnen verlangen, wenn das Tier irgendwas unberechenbar Tierisches macht.
Zum Beispiel umfallen, wenn es tot ist?
Das nicht. Also das okay. Gerade nicht, aber so beißen, austreten.
Also ja, okay.
Mhm. Das ist ich. Und genau das hat das Tier eben nicht gemacht. Es war nicht aktiv, deswegen hat das Gericht die Klage abgewiesen und das so begründet, das Umfallen des Ponys sei keine typische Tiergefahr gewesen, sondern allein auf die Schwerkraft während des Sterbeprozesses zurückzuführen. Danke an unseren Hörer Heiko für diese Nachricht. Ja, und dann ist da noch der Performance-Artist, der einen Anzug aus 24 Babywindeln gebastelt und angezogen hat und damit dann in die Themse gelaufen ist. Der Typ heißt Zach Manel, Name kleingeschrieben und ich glaube auch nicht binär, also ist auch kein Typ, sondern they. Und die Idee war, dass sich dann irgendwie in der Themse diese Windeln mit Wasser füllen und dann ist irgendwas, ich habe keine Ahnung, jedenfalls ist das passiert. Also die Windeln haben sich mit Wasser gefüllt, sind aufgequollen. Und der Guardian hat geschrieben, diese Themse-Performance ist das Finale eines Projekts namens Parasite, wobei Para in Klammern geschrieben ist, das als Reaktion auf die Enthüllungen über die Einleitung von Abwasser in unsere Wasserwege und als Reaktion darauf entstand, wie Sozialhilfeempfänger als Belastung für die Gesellschaft abgestempelt werden.
Mhm.
Darum auch Parasite. Naja, und Zach Manel, alles klein geschrieben, hat sich dann mit der sogenannten Weil-Krankheit infiziert. Also in der Themse, als er da drin war. Das ist eine Form der Leptospirose. Und die fängt man sich tatsächlich dann ein, wenn man verunreinigtes Abwasser irgendwie an die Schleimhäute oder Atemwege oder so bekommt. Und ich würde sagen, damit hat Performance Art da nochmal ein ganz neues Level erreicht.
Mir fällt auch überhaupt kein dämlicher Kommentar dazu ein. Darum springe ich direkt zum Heizungsgesetz. Hatten wir ja gerade in der Sendung gehabt.
Ja.
Das Öko-Institut hat nachgerechnet, also Institut für angewandte Ökologie Freiburg im Breisgau, hat nachgerechnet und sagt, wenn das so durchgeht, wie sie es vorgeschlagen haben, dann haben wir bald doppelt so hohe Heizkosten. Momentan sagen sie, kostet eine Kilowattstunde Wärme 11 Cent. Bis 2040 wird das dann bei über 25 Cent liegen.
Puh.
Pro Kilowattstunde Wärme. Jetzt könnte man denken, ist ja noch Inflation, sind ja immerhin 14 Jahre. Würdest du, ich habe 2,1% Inflationsrate angenommen jährlich, mhm, würden wir in diesen 14 Jahren nur auf 15 Cent pro Kilowattstunde kommen.
Tja.
Das heißt, wäre alles so geblieben, wie es war, wär's ein bisschen billiger 2040.
Oh Mann. Ja, also mal gucken, ob sie mit dem Ding überhaupt durchkommen. Das frage ich mich ja noch.
Im Moment kommen sie ja mit allem durch. Also selbst dieser Kulturstaatsminister mit seiner Kulturvernichtung, die er da gerade probiert, ne?
Ja klar, ich meine auch mit dem Durchkommen eher, dass Gerichte dann irgendwann vielleicht mal anders entscheiden. Das dauert halt immer.
Genau, bis 2038, da kostet es dann 23 Cent und die letzten 2 Cent reiche Erhöhung, die schenkt uns dann das Bundesverfassungsgericht.
Das schauen wir mal nach Ungarn, beziehungsweise es ist so ein Streit zwischen Ungarn und der Ukraine. Also Ungarn und die Ukraine können sich nicht leiden. Ich glaube, das kann man ganz pauschal so sagen.
Kann irgendjemand Ungarn leiden?
Zum Beispiel Donald Trump und die Slowakei und natürlich Russland auch.
Die ganzen Autokraten. Also,
genau, das ist so, der gehört zu so einem Zirkel von Autokraten. Netanyahu ist auch guter Freund mit Viktor Orban. Die verstehen sich eigentlich alle ganz gut. Aber Ukraine nicht so. Weil ja auch Ungarn immer wieder in Europa blockiert, dass die Ukraine Hilfen bekommt und so weiter. War ja gerade auch wieder. Und jetzt ist es so, dass in Ungarn vielleicht nächsten Monat, also im April, Viktor Orban tatsächlich abgewählt werden könnte. Und er tut jetzt alles, um das zu verhindern. Und sein Wahlkampfthema ist tatsächlich die Ukraine. Die böse Ukraine.
Die armen Ungarn unterdrückt.
Von der Ukraine, genau.
Ja, genau. Mit Sicherheit.
So
das sind ja so diese Floskeln, die diese Burschen immer raustun.
Ja, naja. Und also einerseits ist da so der ständige Vorwurf an die Ukraine, sie würde absichtlich und quasi so in kriegerischer Absicht die Druzhba-Pipeline, das ist eine Pipeline, die von Russland über die Ukraine nach Ungarn, unter anderem nach Ungarn geht, dass sie die absichtlich blockieren und kaputt machen und so weiter. Und das ist nicht ganz falsch. Also im letzten Jahr, 2025, hat tatsächlich die Ukraine mehrmals diese Pipeline angegriffen. Und das hat Ungarn immer wieder sehr aufgeregt, hat sich auch bei der EU-Kommission beschwert und gesagt, wir müssen da irgendwas tun und das kann die Ukraine nicht tun und so weiter. Die EU hat komplett die Füße stillgehalten und hat gar nichts dazu gesagt, was ich auch ein bisschen lustig finde. Naja, und jetzt sagt die Ukraine, wurde halt im Januar diese Pipeline von Russland angegriffen und deswegen kann da gerade kein Öl durch und sie können da eigentlich nichts dafür und sind dran, das irgendwie zu reparieren. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt der Ukraine an der Stelle so glaube, also zur Erinnerung, die haben ja auch, höchstwahrscheinlich waren es Ukrainer, die Nord Stream Pipeline gesprengt haben, also ich glaube schon, dass da die Ukraine auch ein Interesse dran hat, das so ein bisschen zu stören. Und es gibt auch aus dem Jahr 2023 einen Bericht der Washington Post, dass US-Geheimdienstdokumente, die in so einem Datenleak des Pentagons veröffentlicht wurden, eine Notiz über ein Gespräch zwischen Volodymyr Zelensky und seiner stellvertretenden Ministerpräsidenten enthielten, wo Zelensky vorgeschlagen hat, eben diese Druzhba-Pipeline in die Luft zu sprengen, um die ungarische Industrie zu treffen. So, weil eben Ungarn immer blockiert. Also quasi also ein bisschen als Racheakt. Insofern verstehe ich an der Stelle Ungarn auch so ein bisschen. Und natürlich liegt es dann nahe, auf so ein Pferd zu setzen im Wahlkampf. Also das nochmal irgendwie aufzubauschen und irgendwie zu dramatisieren und so. Was ich aber tatsächlich nicht verstehe, das ist die Geschichte von einem Geldtransport. Und zwar hat Ungarn letzte Woche schon einen ukrainischen Geldtransport angehalten, 7 ukrainische Staatsbürger verhaftet und das Geld und das Gold, das in diesem Geldtransport drin waren, einfach eingezogen. So. Mhm. Die Begründung war, ja, also diese Ukrainer da, die hätten Geheimdienstverbindungen und man weiß ja nicht, das Geld könnte ja irgendwie dubiose Herkunft sein. So.
Moment, jemand, der Cash durch die Gegend transportiert in großen Mengen, hat Geheimdienstverbindungen? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
Naja, die Ukraine sagt, hey Leute, wir können halt teilweise nicht anders, als das Geld irgendwie in Cash zu transportieren.
Ja.
Weil unsere Möglichkeiten sind durch den Krieg einfach begrenzt. Deswegen ist es halt so gewesen. Und Denis Trubetskoy hat dann letzten Sonntag dazu auf Blue Sky geschrieben und ich zitiere ihn jetzt einfach. Am Ende dieser Woche bleibt festzustellen, dass das von Ungarn gestohlene, denn genau so ist es eigentlich, und absolut legale Geld einer staatlichen ukrainischen Bank weiterhin in Budapest ist. Ich werde an dieser Stelle noch einmal verdeutlichen und ich habe mich mit der Sache beschäftigt, dass es keine Zweifel daran gibt, dass es sich um eine übliche, total legale Fahrt gehandelt hat. Zitat Ende. Und Dienstag wurde dann bekannt, dass Ungarn tatsächlich den Geldtransport freigegeben hat, aber das Geld weiter behält. Viktor Orban hat dann nämlich angeordnet, dass das Geld und Gold bis zu 60 Tage einbehalten wird, während die Steuerbehörde seines Landes den Fall untersucht. So. Und 60 Tage, wer rechnen kann, das ist dann so ungefähr bis zur Wahl, zufälligerweise. Ja, und nochmal zur Wahl zurück. Die Partei TISA, das ist die Partei von Orbans Herausforderer, die liegt aktuell, wenn man seriöseren Umfrageinstituten glaubt, mehr als 10 Prozentpunkte vor Fidesz. Das ist die Partei von Orban. Ist ganz interessant. Da gibt es so einen Wikipedia-Artikel, Wahlprognosen in Ungarn. Und der muss dann erstmal auseinandernehmen, welche Institute in Ungarn vertrauenswürdig sind oder unabhängig, ja, und welche im Grunde von der Regierung gesteuert und wie da die Verbindungen sind. So.
Ich weiß, wenn man alt genug ist und sich so die Geschichte des Mauerfalls, also sich da auch noch so dran erinnert, was damals passiert ist, dieses europäische Frühstück in Ungarn, also an der Grenze Ungarn zu Österreich, wo sie einfach den Zaun aufgeknipst haben und so. Und dann, das ist so ein liberales Land geworden. Also ich finde das nach wie vor wirklich irritierend, wie die Ungarn dermaßen auf den Hund kommen konnten. Also
das war sehr geschickt und gezielt und ich glaube, die Israelis gehen gerade einen ähnlichen Weg, dass da also Ungarn hat vor allem darauf gesetzt, die Medien zu verstaatlichen letztendlich, also alle kritischen Medien auszuschalten und alles aufzukaufen und dafür zu sorgen, dass mehr oder weniger unkritisch berichtet wird. Und in Israel haben sie es ja versucht mit dieser Justizreform, also so ein bisschen wie Polen im Grunde. Und das sind so die beiden beliebtesten Wege, also wie, dass du im Grunde die Korrektive der Demokratie korrumpierst und auf Linie
bringst.
Unabhängige
Medien möglichst zum Schweigen bringen, bis auf zwei, drei sehr, sehr kleine, damit man noch sagen kann, wieso, hier kann doch jeder berichten. Und die Institutionen aushöhlen. Ja,
ja genau.
Das ist ja, was die USA auch gerade machen. Also die USA gehen da den ungarischen Weg.
Ja.
Deutschland hingegen geht einen ganz anderen Weg und zwar mit 32 anderen Ländern zusammen. Deutschland gibt die strategische Ölreserve frei, weil der Iran nach diesem US-israelischen Angriff, der immer noch läuft, die Straße von Hormuz, ich weiß gar nicht, wo man es betont, ehrlich gesagt, dicht gemacht hat. Das ist eine Meerenge. Nicht zu verwechseln mit dem Horn von Afrika, das ist was anderes. Das passiert manchmal, dass Leute das verwechseln. Durch diese Meerenge musst du durch, wenn du vom Persischen Golf, ne, das ist dieses Binnenmeer sozusagen im Westen, in den Golf von Oman, das ist dann im Osten fahren willst, weil das ist sozusagen die Zufahrt zum Indischen Ozean. Also wenn du vom Persischen Golf fährst, über den Golf von Oman in den Indischen Ozean und dann weiter um die Welt. Durch diese Straße von Hormuz läuft ein Fünftel der weltweiten Erdöl- und Flüssiggastransporte. Die müssen alle da lang und das können sie gerade nicht, weil der Iran hat das Ding unterbrochen. Ich habe es dicht gemacht. Sie haben es nicht wirklich dicht gemacht. Also was sie gemacht haben ist, es ist ziemlich clever. Sie haben ein paar Minen ausgelegt. Vielleicht haben sie aber auch keine Minen ausgelegt. Nichts Genaues weiß man. Sie haben aber sehr laut darüber gesprochen, dass sie es machen. Und sie haben angekündigt, alle anzugreifen, die trotzdem durchfahren. Ja. Was sie teilweise auch gemacht haben.
Ja.
Und ich glaube, Stalin hat mal gesagt, man muss nur 10% der Bevölkerung ermorden, damit die restlichen 90% spuren. Und sowas Ähnliches passiert hier auch. Alleine dadurch, was der Iran da gemacht hat, dass der gesagt hat, dass sie das machen, sind die Versicherungsprämien für Tankschiffe derart angestiegen, dass niemand mehr das Risiko eingehen mag, da überhaupt nur durchzufahren, überhaupt nur dran zu denken, da durchzufahren. Mhm. Ergebnis, Ölpreis über $100 und bis zu 90% weniger Transporte aus dem Persischen Golf auf die Weltmeere. Die Internationale Energieagentur sagt, das jetzt ist die größte Störung des Ölangebots in der Geschichte.
Mhm.
Fühlt sich irgendwie gar nicht so an, wenn man so, also ich bin sowieso gerade mit meinem Umzug beschäftigt. die gehen davon aus, dass bis zu 8 Millionen Barrel Öl pro Tag alleine im März ausfallen könnten, selbst wenn alternative Routen erschlossen werden. 8 Millionen Barrel merken wir uns jetzt mal. Ich werde nachher noch ein paar Zahlen referieren. Ich bitte jetzt schon um Entschuldigung. Also 8 Millionen Barrel pro Tag gehen da verloren. Oder wie Markus Schneider von der Friedrich-Ebert-Stiftung geschrieben hat, für Iran ist diese Geiselnahme der Weltwirtschaft fast schon kriminell billig.
Ja, das stimmt. Ja?
Die haben einfach, ja, wir machen hier alles kaputt, komm doch. Nee, wir kommen nicht, lass mal. Es ist schon echt nicht schlecht. So, jetzt haben wir und ein paar andere Länder die strategischen Ölreserven freigegeben. Mhm. Wo sind die eigentlich? Die sind tatsächlich in Tanks, so oberirdische Tanklager, ne, so diese riesigen, großen, weißen Dinger, die man gerne mal rumstehen sieht. Und halt in unterirdischen Hohlräumen, wo früher mal Salz abgebaut wurde oder Gas oder weiß der Geier was, Kaverne nennt man die Dinger im Bergbau. Verantwortlich für diese strategische Reserve ist der sogenannte, ist auch ein neues Wort gelernt, Erdölbevorratungsverband, was eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist. Vom Bund beauftragt, aber nicht vom Bund finanziert, also der Bundeshaushalt ist von dem Ding völlig unberührt, sondern die Mineralölwirtschaft muss Pflichtbeiträge abführen dahin. Das ist, letztes Jahr waren es knapp 250 Millionen Euro. Mit anderen Worten zahlen es die VerbraucherInnen mit beispielsweise einem halben Cent pro Liter Sprit. Hm. Was wir haben, ist eine strategische Erdölreserve für 90 Tage. Jetzt kommen Zahlen. Das sind 35 Millionen Tonnen oder 267 Millionen Barrel. Pro Tag verbraucht Deutschland so gut 2 Millionen Barrel. Mhm. Ja, wenn du das jetzt alleine schon mal abgleichst mit den 8 Millionen Barrel, die pro Tag nicht aus dem Golf kommen, ne? Mhm. Das ist schon mal ordentlich, was da so liegen bleibt da hinten. So, freigegeben wird das ganze Ding auch nicht durch den Deutschen Bundestag, sondern durch das Bundeswirtschaftsministerium per Verordnung. Und da muss der Bundesrat noch sagen, ob die das gut finden oder nicht. Und der ganze Kram wird dann zu Marktpreisen verkauft. Jetzt hat die Internationale Energieagentur angekündigt, 400 Millionen Barrel freizugeben. Was 50 Tage Golf von Oman entspricht. Ja? Wenn 50 Tage, das ist nicht viel. Ja? Hm. Das sind knapp 2 Monate. Wenn das Ding knapp 2 Monate so weitergeht, dann ist diese freigegebene strategische Reserve weg.
Tja.
So. Und mein Problem damit ist, wenn die jetzt schon durchdrehen, wo der Sprit über 2 Euro kostet pro Liter, was wollen die dann eigentlich machen, wenn es mal wirklich Probleme gibt? Also, ne? Wie viel bleibt dann übrig? Habe ich geguckt. Die 32 Länder, die dabei sind, haben, wie gesagt, 400 Millionen Barrel freigegeben. Deutschland ist da mit 20 Millionen Barrel beteiligt, also weniger als 10% dessen, was wir haben. Wir kompensieren also gerade 3 Tage Ausfall der Straße von Hormuz. Also das macht Deutschland. Was dann vermutlich kaum jemand auf dem Schirm hat. Weil wir sind ja wohlstandsverwahrlost hier in Deutschland. Das geht hier nicht nur um schön heizen und schön tanken und Autofahren, sondern es geht um die weltweite Nahrungsversorgung bei der Sache. Weil durch die Straße von Hormuz läuft 1/3 des weltweiten Düngemittelhandels.
Tja.
Also Harnstoff, Schwefel, sowas. Mhm. Und 1/3 weniger Dünger auf dem Feld. Wenn das noch länger geht, dann ist der Liter Diesel zu 2,50 unser geringstes Problem, würde ich sagen. Also wenn man uns als Menschheit begreift und nicht bloß als mein Stamm oder meine Familie. Und das alles nur, weil, wie Rudi Bachmann ihn genannt hat, und ich finde den ganz toll, der Durchschnittswähler in Wisconsin komplett den Verstand verloren hat.
Ja, das fasst das wirklich sehr gut zusammen, ja. Ja.
Ich hoffe, das waren jetzt nicht zu viele Zahlen, dass alle ausgestiegen sind. Also Deutschland gibt 10% seiner strategischen Ölreserve frei. Und das sind ungefähr 3 Tage Sperrung der Straße von Hormuz.
Ja, bleiben wir mal bei Iran. Wir haben ja auch also letzte Woche schon ausführlich über den Krieg gesprochen. Das kann ich jetzt nicht jede Woche so machen, weil ja auch noch andere wichtige Dinge passieren, jeden Tag. Aber vielleicht mal so eine Art Zusammenfassung, was jetzt am Ende dieser zweiten Woche Iran-Krieg so für mich im Vordergrund steht. Und ich würde sagen, was ich festhalten würde, ist, dass dieses bisschen Hoffnung, was ich vielleicht letzte Woche noch in die Sendung hineingetragen habe, ne? Also Hoffnung im Sinne von, ja, völkerrechtswidriger Angriff, nein, der Zweck heiligt nicht die Mittel, aber vielleicht kommt ja trotzdem was Gutes bei raus. So. Das ist verpufft. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich komplett einfach weg, sollte es zumindest sein, weil wenn man eins gesehen hat, dann ist so diese Idee, die ja aber auch von den USA und Israel sehr stark genährt wurde, wir befreien jetzt die Iraner, die können dann aufstehen, die können sich ihres Regimes entledigen und so, das ist komplett, ich will nicht sagen hundertprozentig ausgeschlossen, dass es klappt, aber was die Iraner aktuell erleben, das ist schwarzer Regen, ja, weil Ölfelder dort gebrannt haben, zerstörte Infrastruktur. Es sind historische Stätten zerstört worden von Israel und den USA. Ja, und mindestens, also das kam ja jetzt auch noch raus, das ist, war letzte Woche noch so ein bisschen unklar, deswegen habe ich es nicht mit in die Sendung genommen, aber es ist ja auch eine Mädchenschule in Iran angegriffen worden. Da sind mindestens 175 Kinder und Lehrer durch, wie wir jetzt wissen, eine US-Tomahawk-Rakete getötet worden. Was da der Hintergrund ist, warum das passiert ist, wissen wir nicht.
Naja, es ist Krieg.
Es ist das, Krieg, aber...
Das ist immer wieder, wir sind immer noch, glaube ich, so ein bisschen versaut von diesen Golfkriegsbildern damals in den 1990er Jahren, was uns als so wahnsinnig präzise und so verkauft wurde. Seitdem gibt es ja nur noch Präzisionsschläge und kleine Einheiten, die hocheffizient unterwegs sind und sowas. Dass ein Bombenhagel immer auch Zivilisten trifft, das haben wir, glaube ich, komplett ausgeblendet.
Also ja, das ist das eine. Die Frage ist, also es wurde halt zweimal drauf geschossen.
Oh.
Innerhalb von, also erster Schuss und dann, ich glaube, nach 40 Minuten oder so der zweite Schuss.
Double Tap, um die Hilfskräfte auch noch auszuschalten. Oh.
Und, also das geht jetzt in den Bereich Verschwörungstheorie, was ich jetzt an Theorie bringe, aber Carol Cadwallader, ich weiß nicht, wie man ihren Namen richtig ausspricht.
Don't ask me, ich nenne sie immer Curly Wurly.
Du weißt, wen ich meine, ne?
Ja, klar, ich weiß auch nicht, wie man den Namen ausspricht.
Die hat ein Newsletter und der ist ziemlich gut, die beschäftigt sich sehr viel mit der Oligarchie. Die hat ja auch vor vielen Jahren diesen Cambridge Analytica-Skandal für den Guardian und die New York Times mit aufgedeckt und so. Also die ist da ganz tief drin und die sagt, naja, also wir sehen, dass auf jeden Fall Software von oder so ähnlich wie Palantir und auch KI zum Einsatz kommt in diesem Krieg. Und das ist auch schon in Gaza passiert, da gab es auch Berichte, das ist alles verifiziert, dass die Israelis da auch mit KI Schläge verübt haben. Und sie fragt halt nur, ist nur eine Frage, ne? Wir haben da keine Beweise oder irgendwas, aber sie fragt halt nur, kann es sein, dass dieser Angriff auf die Schule eine KI-Halluzination war?
Wow. Begründet sie das irgendwie noch ein bisschen tiefer? Weil was könnte die KI halluziniert haben?
Das ist ja das große, also diese große Blackbox, dass wir nicht wissen, warum KI plötzlich irgendwas entscheidet. So. Wir wissen auch nicht, wie viel in diesem Krieg aktuell von KI entschieden wird, wie viel von echten Menschen. Das ist ja alles.
Also wenn man sich so anguckt, was aus der US-Regierung alles so kommt, was da so geredet wird und angemerkt wird, würde mich nicht wundern, wenn die da längst großflächig irgendwelche Large Language Models einsetzen, die ihnen
halt
zumindest Angriffsempfehlungen geben. Ja.
Genau.
Ja. Wundern würde mich das wirklich nicht.
Naja, also was ich glaube ich auf jeden Fall sagen würde, ist, die Iranerinnen und Iraner sind in den USA ziemlich egal. Also das ist halt wurscht. Also wenn man hinguckt, wie es denen geht, ja, dann sind die aktuell, also ist die Bevölkerung zerrieben zwischen diesen Angriffen und was halt auch überhaupt nicht funktioniert hat, ist Regime Change. Also dieser Mujtaba Khamenei, tatsächlich ist er jetzt der neue religiöse Führer. Die Revolutionsgarden sind weiterhin unterwegs und die drohen massiv. Die sagen, wenn ihr auf die Straße geht, jeder, der auf die Straße geht und hier irgendwie protestiert oder so, wird abgeknallt, als wäre er der Feind. Mhm. Ja. Also
die iranische Bevölkerung, die ist nicht nur den USA egal, die iranische Bevölkerung ist allen egal. Ich meine, die sind so lange schon unterdrückt. Ja. Diese Regime im Iran sind so lange schon fragwürdig. Und ich meine, wir hatten ja dieses Atomabkommen auch nicht ohne Grund. Und wenn du dir so die letzten 12 Monate, ich meine, letztendlich war die iranische Führung im Eimer. Ja, die haben letztes Jahr haben Israel und die USA denen schon einen Teil ihrer Militärmaschine und wahrscheinlich auch ihrer Uranmaschine in Schutt und Asche gelegt. Die Bevölkerung ist aufgestanden, obwohl zigtausende ermordet worden sind von der Regierung. Ich glaube, man hätte an ganz anderen Stellen dieses Regime zum Sturz führen können. Das wäre aufwendiger gewesen. Wahrscheinlich hätte man irgendwie heimlich Waffen an die Iraner und Iranerinnen liefern müssen, damit sie sich gegen die ganzen Bekloppten, die da rumrennen, verteidigen können und so. Aber man hätte das anders machen können und man hätte das anders machen müssen, hat man aber nicht, weil es einem eben scheißegal ist. Weil es geht nur darum, da unten abstrakt Ruhe hinzukriegen.
Ja.
Und wer dafür einen Preis bezahlt, dass da abstrakt Ruhe für die Welt ist, das ist der Welt komplett wurscht.
Ja, also.
Entschuldigung, ganz miese Stimmung jetzt, aber.
Ja, ich habe hier noch ein Zitat aus der Taz, das passt da sehr gut dazu. Und zwar schreibt die, für sie, also für Trump und Netanyahu, gibt es nichts zu verlieren. Im besten Fall gelingt der Sturz. Im schlimmsten Fall kommt es zu neuen Massentötungen und einer weiteren Isolation Teherans. Auch das wäre im Interesse Netanjahus und Trumps. Und damit lastet das volle Risiko auf den Schultern der einfachen Bevölkerung. Zitat Ende.
Ja.
Und dann finde ich noch eines.
Wie immer, ne?
Ja, wie immer. Ja. Finde ich noch eine Sache bemerkenswert. Unser Hörer Dirk hat es auch in den Kommentaren zur letzten Sendung geschrieben. Er schreibt, auf jeden Fall ist das jetzt ein Krieg Gottesstaat gegen Gottesstaat. Damit hat er absolut recht. Es gab schon
Gott,
in der
ja.
ersten Woche, hatte der Guardian das berichtet, dass es so gibt so einen Watchdog, der US-Militär überwacht oder wo man sich auch hinwenden kann, wenn man Beschwerden hat und so. Und anscheinend gab es über 200 verschiedene Beschwerden aus verschiedenen Streitkräftegruppen, also Marine, Infanterie, Luftwaffe, Weltraumstreitkräfte sogar, dass zu Beginn dieses Iran-Krieges die Kommandeure sehr extremistische christliche Rhetorik, so biblische Endzeitszenarien benutzt hätten, um diesen Krieg oder die Beteiligung an diesem Iran-Krieg gegenüber ihren Truppen zu rechtfertigen.
Also nicht das Verteidigungsministerium, sondern wirklich die Generals und die da nachrangig sozusagen rumrennen.
Ja, genau. Also einer der Beschwerdeführer berichtet, dass ein Kommandant, Zitat, uns gedrängt hat, unseren Truppen zu sagen, dass dies alles Teil von Gottes göttlichem Plan sei. Und er verwies ausdrücklich auf zahlreiche Zitate aus dem Buch der Offenbarung, die sich auf Armageddon und die bevorstehende Wiederkunft Jesu Christi bezogen. Zitat Ende.
Oh Gott, das ist ja sowieso so ein Problem der, wie nennt man diese Leute, diese christlich-konservativen, die glauben so fest an das Ende der Welt, dass sie bereit zu sein scheinen, das selber herbeizuführen.
Ja.
Das ist
also Weltuntergangssekte letztendlich.
Das ist Religion halt, ne?
Und das hat Daniel Bax heute auch nochmal in der Taz aufgegriffen, dieses Gottesstaat-Ding. Hat auch nochmal so ein Bild gezeigt, wie das Trump-Regime sich im Oval Office, also am ersten Tag dieses Iran-Krieges, oder nicht der erste Tag, aber letzte Woche, hatte sich im Oval Office Donald Trump mit einer Gruppe von 20 evangelikalen Pastoren und Predigerinnen umgeben und sie haben ihm die Hände auf die Schulter gelegt und haben für ihn gebetet und für die US-Truppen so. Und in diesem Artikel von Daniel Bax habe ich zum ersten Mal davon gelesen, das wusste ich irgendwie gar nicht, dass Trump gleich im letzten Februar, also als er angetreten ist, im Weißen Haus ein Büro für Glaubensfragen eingerichtet hat. Die Leiterin ist eine gewisse Paula White Kane, mehrfache Millionärin, aber auch so eine TV-Predigerin, also die kennt man auch. Und ihr Auftrag ist es, dafür zu sorgen, dass Amerika wieder eine Nation unter Gott wird. So. Und dieses Büro hat die Hauptaufgabe, dass die Evangelikalen, die bei der Wahl ja irgendwie zu 80% für Trump gestimmt haben, dass die bei Laune gehalten werden. Und diese evangelikalen Christen, die wiederum hassen den Islam. Ja, also die finden Islam.
Die hassen alles. Die hassen ja sogar die Katholiken. Die hassen sogar normale Protestanten. Evangelikale sind, die haben alle, die.
Aber der Islam ist schon nochmal so was Besonderes. So besonders rausgestellt. Der Iran zum Beispiel ist das Reich des Bösen.
Ja, ja, klar. Wenn das jetzt alles Katholiken wären, dann würden sie ein bisschen anders drüber reden, ja.
Genau. Und tatsächlich kommt es daher, dass eben dieser Krieg jetzt so interpretiert wird, also anhand von irgendeiner Geschichte aus der Bibel, dass das alles Teil eines vorherbestimmten endzeitlichen Kampfes zwischen Gut und Böse ist. Ja? Mhm. Mit der Zerstörung des Iran ist ja quasi das Reich des Bösen dann auch zerstört. Also es ist wirklich...
In die Steinzeit zurückbomben, hat man sowas früher genannt.
Ja, und... Ich finde es dann ganz schön, Daniel Bucks schreibt dann am Ende noch so, vor diesem Hintergrund entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass US-Außenminister Marco Rubio die iranische Führung als religiöse Fanatiker bezeichnete, die geopolitische Entscheidungen auf der Grundlage reiner Theologie treffen.
Naja, Marco Rubio ist ja nicht mehr in der Lage, sich Schuhe in seiner Schuhgröße anzuziehen. Also dem würde ich jetzt nicht vertrauen.
Ja, also ich finde es, wie gesagt, habe ich ja ganz zum Eingang schon gesagt, ich finde, das ist eigentlich jede Hoffnung irgendwie weg, dass irgendwas davon gut gehen kann. Die USA scheinen auch keinen Plan zu haben. Also die haben einfach keinen Plan. Anscheinend haben die gedacht, wir machen das wie in Venezuela. So, wir erschießen.
Ich sag doch, die existieren außensicherheitspolitisch in einer Netflix-Serie.
Das stimmt, ja.
Das ist, ja. Ja. Ich tue übrigens einen Link zu Rubios Schuhen mal in die Shownotes.
Mach mal, ja, das interessiert mich jetzt auch.
Es ist nämlich so, das ist eigentlich die skurrilste Geschichte der Woche.
Ja.
Ganz offensichtlich hat Donald Trump eine Schuhmarke für sich entdeckt, die sehr bequeme Schuhe herstellt und findet die so toll, dass er sie an seine Untergebenen verschenkt, nachdem er deren Schuhgrößen erraten hat. Und diese Untergebenen sind alle zu feige, diesem Honk zu sagen, hier, hör mal, Alter, ich habe nicht 46, ich habe 43 oder andersrum. Und darum laufen jetzt so Leute wie Marco Rubio unter anderem, ist nicht der Einzige, laufen in diesen geschenkten Schuhen rum. Und es gibt ein sehr, sehr schönes Foto davon, wie Rubio zwischen seiner Ferse und der Ferse des Schuhs mindestens einen Zentimeter Abstand hat. es ist wirklich, ja.
Okay.
Schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Und es sind noch nicht mal teure Schuhe. Also, sie kosten irgendwie $150 oder irgendwie sowas. Und in irgendeinem der Artikel, die ich darüber gelesen habe, wurde dann auch irgendein Behördenmitarbeiter zitiert oder also irgendjemand Nachgeordnetes, so also unter Trump, unter irgendeinem Minister, der gesagt hat: Ich vermisse meine Gucci-Schuhe oder so.
Aber das ist ja krass. Ich meine, es ist wirklich eine Sekte, oder?
Ja, natürlich ist das eine Sekte.
Das ist krass.
Und wie die funktioniert, ist, ich komme immer wieder zu Kurt Anderson zurück. Mhm. Dieses Buch von, ich glaube, 2000, ist vor der Pandemie geschrieben, sogar Fantasyland hieß es, 500 Jahre Realitätsverlust, der erklärt, warum der Medianwähler aus Wisconsin den Verstand verloren hat und wann er den verloren hat, nämlich vor 500 Jahren schon.
Ja.
Es ist immer wieder toll. Es gibt eine schöne Rezension vom Deutschlandfunk war die, glaube ich. Die tue ich auch mal in die Shownotes. Kann sich ja jeder mal durchlesen und gucken, ob sich lohnt, dieses Buch zu kaufen.
Es lohnt sich, dieses Buch zu kaufen.
Ja,
Ich nehme das auch immer wieder in die Hand. Auch so für verschiedene Projekte gibt es da sehr viel Futter drin, dass man immer mal wieder daraus zitieren kann, weil der ja einfach auch so viele anschauliche Beispiele sammelt, wie sie bis heute, also wie sie einfach wirklich einen an der Waffe haben.
Ja, die haben, die ersten weißen Einwanderer, also die Gründerväter, wie man sie so schön nennt, der USA, das waren religiös verbrämte Spinner. Das vergisst man immer. In Europa waren das die Bekloppten, sonst wären die nicht ausgewandert.
Ja,
okay, das war jetzt ein bisschen sehr verkürzt.
Ja, sehr verkürzt. Und auch sehr schön, es gibt ja diesen Mehmet Oz, der Dr. Oz.
Dr. Oz.
Der wird da drin nämlich auch schon porträtiert. Und der ist ja seit letztem Jahr tatsächlich der Direktor des Centers for Medicare and Medicaid Services in den USA.
Ich frage mich wirklich, wie die das jemals wieder reparieren wollen, was sie da angerichtet haben.
Ja.
Naja, der Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland, BUND, unter anderem der BUND, auch Greenpeace ist dabei, der IPPNW, also Internationale ÄrztInnen für die Verhütung des Atomkriegs, die haben herausgegeben den sogenannten Uranatlas.
Hm.
Aus der Herausgeberschaft lässt sich schon so ein bisschen ableiten, dass das ein durchgehend eher kritischer Blick auf Uran ist, auf Urangewinnung, Urannutzung. Also im Grunde sagen sie, Atomenergie, und das finde ich eigentlich ganz interessant. Im Grunde sagen sie, Kernenergie ist ein neokoloniales Geschäftsmodell.
Mhm.
Der globale Norden baut das Zeug im globalen Süden ab und lässt die Umweltlasten einfach liegen. Und das ist wirklich krass, was da für Umweltlasten einfach liegen gelassen werden. Das listen die auf, das ist wirklich unglaublich. Also du musst dir vorstellen, die graben halt einfach ein 5 Kilometer breites, 200 Meter tiefes Loch, holen da alles raus. Was sie nicht brauchen, schmeißen sie wieder dahin, egal ob es strahlt oder nicht. Und wenn sich nicht mehr genug Uran finden lässt, hauen sie einfach ab und lassen die Leute damit allein. Total viele Karten drin, Grafiken, die zeigen auch, wie Lieferketten zusammenhängen, Konzerne zusammenhängen, politische Entscheidungen darauf wirken und die wiederum auf politische Entscheidungen wirken, also die Konzerne, sowas wie Rosatom und so, ne, hört man ja öfter mal in den Nachrichten. Und die fordern Ende von Uranbergbau, von Kernkraft und von natürlich, weil die IPPNW dabei sind, nuklearem Wettrüsten.
Mhm.
Das Problem an diesem ganzen Ding ist, das sind alles sehr gute Argumente. Wobei ich das, also die IPPNW-Leute, die finde ich immer ein bisschen komisch, weil.
Warum?
Die tendieren in meiner Wahrnehmung zu so einem Unterwerfungspazifismus. Also die haben eine gute Idee. Ja, die Welt muss atomwaffenfrei sein.
Ja, genau. Ja? Ich finde das auch immer noch eine sehr gute Idee.
Es ist auch eine gute Idee, aber das ist nicht durchsetzbar. Jedenfalls nicht so, wie sie es machen. Also das frag mich nicht, wie es durchsetzbar wäre.
Ja,
so
das frage ich mich auch aktuell.
Das ist immer so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen das Problem mit so einem. Wie nennt man das? Ich weiß nicht, was das Gegenteil von robust ist. Einen nicht robusten, fragil, von fragilen Pazifismus. Das ist ein Pazifismus, der nicht willens ist, sich angemessen zu verteidigen. Da habe ich ein Problem mit. Und die IPPNW würden sagen, die würden wahrscheinlich die Kernwaffe stehen lassen, selbst wenn sie mit Kernwaffen angegriffen würden. Diesen Eindruck machen die auf mich und mit sowas habe ich ein Problem.
Mhm.
Also mein Privatproblem. Egal. Insgesamt super Argumente und diese Argumente, die wirst du auch nicht los, selbst wenn du ein Freund der Kernenergie bist, weil es gibt praktisch keine guten Argumente für Kernenergie, außer eventuell Klimaneutralität.
Mhm.
Aber diese Klimaneutralität sich einzukaufen, ist derart teuer, wie wir ja auch gerade in Frankreich sehen, in Großbritannien sehen, das ist derart teuer, sich das einzukaufen, dass alle anderen Möglichkeiten höchst sehr wahrscheinlich die besseren Möglichkeiten sind. Also wenn die über die Bauzeit dieses Kernkraftwerks in Großbritannien das gleiche Geld in Erneuerbare gesteckt hätten, hätten die wahrscheinlich, aber gut. So, das Ding ist jetzt keine Studie. Das heißt, ich werde jetzt keine zentralen Erkenntnisse auflisten können, sondern das ist so ein, es liest sich eigentlich wie ein aufwendig illustriertes Sachbuch zum Thema Uran. Also wirklich, wirklich toll. Ich habe es mir auch bestellt. Also gibt es kostenlos zum Download, kostenlos auch zu bestellen. Und ich habe es mir bestellt für den Schrank, weil da kann man immer mal wieder drin nachlesen. Es ist ein super Kompendium geworden. Und eben auch super zu lesen.
Hm.
Ein paar Daten aus Deutschland habe ich mitgebracht. Also, es gibt insgesamt 13 Urananreicherungsanlagen. Urananreicherung machst du, weil, egal. Es gibt weltweit insgesamt 13 Urananreicherungsanlagen, die brauchst du, um das Zeug überhaupt zu spaltbarem Material machen zu können. 38 Brennelementefabriken gibt es weltweit und Deutschland hat 2 davon.
Mhm.
Ja, das heißt, wir haben keinen Atomausstieg gemacht, wir haben nur einen Atomenergieausstieg gemacht. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Und jetzt, Achtung, festhalten, seit 1940 hat Deutschland über 200.000 Tonnen Uran abgebaut. Damit ist Deutschland historisch betrachtet der 6. Uranproduzent der Welt.
Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Und wenn wir ehrlich sind, war es die DDR und zwar fast ausschließlich die DDR.
Ach krass, okay.
Ja, und das, was auch ganz interessant ist, der DDR-Bergbau in Thüringen und Sachsen war das. Wismut ist so der Name des Konzerns, der das gemacht hat. Die Hinterlassenschaften dieses DDR-Uranbergbaus, die gehören nicht zum Endlagerkonzept der Bundesrepublik Deutschland, sondern das Zeug wird nach DDR-Standards behandelt.
Was?
Und liegt halt einfach rum. Was jetzt auch übertrieben ist. Das liegt nicht einfach rum, sondern
aber
also die Art und Weise, wie der Uranbergbau der Wismut zurückgebaut, Renaturierung, tralalala, das gilt weltweit als vorbildlich, muss man dazu sagen.
Okay.
Trotzdem, da ist wahrscheinlich Zeug dabei, das in ein Endlager gehört.
Mhm.
Aber egal, hat halt niemand aufgeschrieben. Ich zitiere mal, die genauen Wege des Urans sind dabei kaum nachzuvollziehen. Weder geben die Abbaufirmen an, wohin sie das geförderte Uran liefern, noch die AKW-Betreiber, woher das Uran für ihre Anlagen stammt. Und das gilt auch für Deutschland. Auf die Frage, woher die Brennelementefabrik Gronau ihr Uran erhält, lautet die Antwort, unterliegt der Geheimhaltung. So, was aus diesem Report auch klar wird, ist, es gibt keine, ich wiederhole, keine weltweite Renaissance der Kernkraft. Das wird uns immer wieder erzählt von natürlich diesen Nuklearchen, die da so rumlaufen, ein paar quasi religiöse Spinner, aber auch viel konservative und rechte PolitikerInnen erzählen uns, es gäbe eine weltweite Renaissance der Kernkraft, wir müssten uns da jetzt dran, das stimmt nicht. Es gibt eine Stagnation der Kernkraft weltweit und zwar schon seit den 70er Jahren, da hat es schon angefangen. In den 1970er Jahren hat die Kernkraft angefangen zu stagnieren. Also dieses Small Modular Reactors ist ja auch so ein Thema. Mhm. Zählt auch gerade die CSU wieder, nachdem sogar der Bundeskanzler gesagt hat, nein, die Kernkraft ist durch, das schalten wir jetzt nicht wieder ein. Die CSU sagt, doch, das ist noch lange nicht durch, das geht weiter, wir können ja Small Modular Reactors benutzen. Nein, können wir nicht. Die funktionieren nämlich nicht. Nirgendwo steht so ein Ding rum. Nirgendwo stehen viele von diesen Dingern rum und zeigen, was sie können. Und wirtschaftlich zu betreiben, sind die auch nicht. Wer sich das nochmal durchlesen will, findet viel Material in den Shownotes dazu. Unter anderem eine Dissertation, die ich total interessant fand. Also, keiner weiß, ob es funktioniert, weil es nirgends läuft. Es ist mutmaßlich irre teuer. Wissen wir nicht, weil nirgends läuft eins. Das ist so. Und also am Ende ist es wieder eins dieser Hirngespinste, dass du Leuten in den Kopf pflanzen kannst, die Angst vor einer Zukunft haben oder die, sagen wir mal, ein bisschen freundlicher formuliert, die Veränderung fürchten. So, und das ist nur allzu menschliche Veränderung zu fürchten. Es gibt auch so Beiträge da drin über Kernfusion, Kernwaffen, inklusive Wettrüsten natürlich, weil für Kernwaffen brauchst du ein Kernkraftwerk. Wer kein Kernkraftwerk hat, wird auch keine Kernwaffen haben, außer er kauft sie teuer im Ausland ein über irgendwelche komischen Kanäle. Bemerkenswert fand ich auch. Die Länder haben über die Jahre über 100.000 Tonnen Atommüll ins Meer geworfen.
What?
Ja, Fottomet, bruchen wir nicht. Hauptsächlich in den Atlantik, bisschen auch in den Pazifik. Und da hat Deutschland ausnahmsweise mal nur einen sehr, sehr kleinen Anteil dran gehabt, da irgendwas zu vermüllen. Also, ja, interessante Lektüre. Mhm. Tendenziös gegen Kernenergie, was bei den beteiligten Organisationen, wie gesagt, kein Wunder ist. Mhm. Möglicherweise ist Uran, Bergbau, alles, die ganze Kette, möglicherweise ist das aber auch tatsächlich keine gute Idee. Mhm. Kann durchaus sein. Und die Konservativen halten halt bloß dran fest, weil es ihnen nicht darum geht, gute Ideen zu bewahren, sondern Dinge, die vermeintlich funktionieren. Und zwar egal zu welchem Preis, weil der Strom kommt ja aus der Steckdose ganz am Ende. Also, wie auch immer. Hinterher weißt du gefühlt alles über das weltweite Urangeschäft. Mhm. Und wer wissen will, wie Kernkraftwerke gehen, Sales Plug. Vor 10 Jahren habe ich im Resonator eine Sendung über Kernkraftwerke gemacht. Was egal ist, dass sie 10 Jahre alt ist, weil die Technik dahinter ist noch viel älter. Mhm. Und die beiden Sendungen, die ich zur Endlagersuche gemacht habe, die schmeiße ich auch in die Shownotes.
Hast du ja letzte Woche schon angepriesen.
Und nicht gemacht, ne?
Doch, oder? Nicht?
Ja.
Weiß nicht.
Weiß ich auch nicht mehr.
Weiß ich nicht.
Und die Dissertation, die ich eben erwähnt habe, ist von einer Fanny Böse an der TU Berlin. Ich zitiere aus dem Abstract. Die Arbeit bestätigt die Existenz des Kernenergieparadoxons. Die anhaltende Diskrepanz zwischen ambitionierten Ausbauszenarien und der tatsächlichen Entwicklung seit den 1970er Jahren. Sie zeigt, dass Erwartungen an einen großflächigen Ausbau der Atomkernenergie von techno-optimistischen Narrativen getragen werden können, wie der Plutoniumökonomie und der SMR-Ökonomie, die im derzeitigen Stand hypothetisch bleiben. Das Kernenergieparadoxon ruft dazu auf, die Annahmen hinter Energieszenarien, die einen starken Ausbau der Atomkernenergie annehmen, kritisch zu hinterfragen, da diese nicht nur explorative Werkzeuge von EnergiemodelliererInnen sind, sondern reale politische Entscheidungsprozesse beeinflussen.
Ja, spannend. Das ist doch mein Thema. Du bist eingestiegen damit, dass das ganze Urangeschäft letztendlich auch so eine koloniale Geschichte hat oder ein
neokoloniales Geschäftsmodell ist der Begriff, den ich da gelesen habe.
Und wir können ja mal bei neokolonialen Geschäfts- und Ausbeutungsmodellen bleiben und schauen mit Shamjaf mal, wie Russland das Ganze gestaltet. Und zwar gibt es mehrere Berichte schon seit längerem. Der Economist hatte das jetzt aber relativ groß aufgegriffen diese Woche, dass Russland unter fadenscheinigen Versprechungen Menschen vom afrikanischen Kontinent, Männer vom afrikanischen Kontinent, zum Beispiel aus Kenia, aber auch andere Länder, rekrutiert. Und sie dann in die Ukraine dem Tod aussetzt letztendlich. Und was das damit auf sich hat, das erzählt uns jetzt die Scham.
Ja, ich rede diese Woche ausnahmsweise mal über die Ukraine. Ich glaube sogar, das ist das erste Mal, dass ich über die Ukraine spreche bei euch, weil selten ist die Ukraine sozusagen nicht Teil von Mainstream News. Aber hier gibt es einen Aspekt in diesem Krieg, der leider oft untergeht. Weil wenn man über den Krieg in der Ukraine spricht, da denkt man meistens an russische oder ukrainische Soldaten. Was dabei oft untergeht, ist, dass eben auch auf beiden Seiten Ausländer kämpfen. Also sprich Soldaten aus anderen Ländern. Aber wie sie rekrutiert werden und unter welchen Bedingungen sie eben kämpfen, das unterscheidet sich deutlich. In den letzten Jahren, da ist eben vor allem aufgefallen, wie viele Männer aus afrikanischen Ländern in der russischen Armee gelandet sind. Die Ukraine, die schätzt, dass aktuell rund 1780 Afrikaner aus 36 Ländern, also 36 afrikanischen Ländern, für Russland kämpfen. Wahrscheinlich sind es sogar mehr. Allein aus Kenia sollen über 1000 Männer in den Krieg geraten sein, laut dem Geheimdienst. Und mehr als ein Fünftel soll bereits schon gestorben sein. Wer sind diese Männer? Ein Teil hat militärische Erfahrung und ist freiwillig gegangen, aber viele berichten, dass sie mit Versprechen auf Jobs oder Studium nach Russland gelockt worden sind. Ich habe einige Artikel gelesen, die auch mit einigen Betroffenen gesprochen haben, nämlich zum Beispiel, da gibt es einen Artikel bei The Economist, der hat etwa mit Vincent Odhiambo gesprochen. Das ist ein 28-jähriger Kenianer. Er meint, eine Agentur hat ihm einen zivilen Job, Flug, Visum und einen Bonus von über 10.000 US-Dollar versprochen. Und als er dann da in Russland angekommen ist, ich glaube, es war in St. Petersburg, da bekam er plötzlich zwei Optionen, eben nämlich einen Vertrag mit der russischen Armee unterschreiben oder 31.000 Dollar zahlen, um eben wieder gehen zu dürfen. Viele andere Fälle klingen sehr ähnlich. Also in Ghana berichten Männer, sie hätten Verträge auf Russisch unterschrieben, die sie gar nicht verstanden haben. Danach bekommen sie, so läuft die Geschichte immer wieder weiter, danach bekommen sie eine Woche Training und dann werden sie an die Front geschickt. Es gibt auch einen Bericht von einer Rechercheorganisation, Impact heißt sie. Die spricht von einem ganzen Rekrutierungsnetzwerk. Zwischen 23 und 25 sollen mindestens 1417 Afrikaner aus 35 verschiedenen Ländern angeworben worden sein. 316 sind bereits gestorben. Die meisten, die kommen eben tatsächlich aus Ägypten, Kamerun und Ghana. Ja, warum macht das Russland? Ein Wort, nämlich Personalmangel. Vor allem wegen Personalmangel. Der Krieg, der dauert länger als erwartet. Die Verluste sind sehr, sehr hoch. Es gibt Schätzungen, die besagen, dass Russland eben über 325.000 tote Soldaten zu beklagen hätte und rund 900.000 Verwundete oder Vermisste. Und ohne eine neue Mobilisierung, da sucht der Kreml deshalb zunehmend Kämpfer im Ausland. Und die Angebote sind auch ziemlich attraktiv. So dieser Report von Impact, bis zu 25.000 Euro Bonus könnte es geben, rund 2.000 Euro Monatslohn, manchmal sogar eine schnelle russische Staatsbürgerschaft innerhalb von wenigen Monaten. Hier ist aber auch ein wichtiger Unterschied. Also ich hatte ja schon gesagt gehabt, beide benutzen ausländische Kämpfer, also auch die Ukraine. Aber sie werden offen angeworben. Präsident Zelensky, der hat nach Beginn der Invasion internationale Freiwillige aufgerufen, sich der Verteidigung anzuschließen. Die Kämpfer werden auch formell in die ukrainischen Streitkräfte integriert, meist in die sogenannte International Legion. Und die können ihren Vertrag auch nach einer Mindestzeit wieder beenden. Das ist in Russland nicht so. Bei Russland berichten viele Rekruten dagegen, dass sie eben mit Täuschung oder mit Druck in Militärverträge geraten und später kaum noch herauskommen können oder halt eben herauskommen überhaupt. Das bedeutet jetzt auch allerdings nicht, dass die ukrainische Seite perfekt organisiert ist. Es gibt natürlich auch Probleme, das wissen wir. Es gibt Recherchen, die berichten eben von falschen Angaben zur militärischen Erfahrung von einigen Freiwilligen oder auch sogar Kriminalität in einzelnen Einheiten. In manchen Gruppen sollen bis zu 30% der Kämpfer eine kriminelle Vergangenheit haben. Auch die Zahlen sind umstritten. Es gab ja auch diese berühmte Zahl von 20.000 ausländischen Freiwilligen, von der die ukrainische Regierung gesprochen hat 2022. Da haben ja spätere Recherchen von New York Times oder Weiß das Ganze sozusagen dementiert, beziehungsweise sie haben andere Schätzungen angegeben. Die schätzen die tatsächliche Zahl eher auf 1.500 bis 2.000 aktive Kämpfer und einige. Ja, es gab auch einige WissenschaftlerInnen, die hatten die ursprüngliche Zahl für wirklich sehr übertrieben gehalten. Aber unterm Strich bleibt also, beide Seiten, wie gesagt, haben ausländische Kämpfer, aber Russland eben wird vorgeworfen von sehr vielen Betroffenen, die soeben auch vermehrt zu Wort kommen, dass sie Menschen mit falschen Versprechen oder eben Druck in den Krieg bringen. Die Ukraine, die rekrutiert freiwillig Kämpfer offen und mit klarerem rechtlichem Status. Aber ja, die eigentliche Frage, die bleibt trotzdem, wer schützt denn diese Männer am Ende? Also anscheinend haben sich jetzt einige afrikanische Regierungen sich hier ein bisschen verantwortlich gefühlt. Auch es gab sogar einige Konsequenzen für die Agentur, die Vincent Odhiambo, also der Betroffene aus Kenia, mit dem Economist gesprochen hatte, der Gründer von dieser Agency, der wurde jetzt zum Beispiel auch des Menschenhandels angeklagt. Trotzdem bleibt die Frage, wer schützt die Männer am Ende? Viele afrikanische Staaten verbieten ja ihren BürgerInnen, in fremden Kriegen zu kämpfen. Das bedeutet auch, dass manche der Männer, die dann überleben und zurückkehren, dass die in ihrer Heimat sogar strafrechtlich verfolgt werden könnten.
Ja, Personalmangel ist das ja nur vordergründig. Also Russland hat ja kein Personalproblem. Die müssten halt nur mobil machen. Das ist halt politisch billiger, Ausländer sterben zu lassen. Das ist, glaube ich, wichtig. Also man muss halt immer die Kosten sich angucken, und zwar vor allen Dingen die politischen Kosten. Mhm. Und dann bist du halt ganz schnell da, dass die Leute, also dass die Söldner letztendlich beschäftigen. Ja, die Frage ist halt nur, wie ehrlich sind sie zu diesen Söldnern? Tja. Und ich denke dann auch, also wenn du die Afrikaner davor schützen willst, ja, dann musst du vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Afrikaner weniger verzweifelt sind.
Ja.
Damit sie halt nicht mehr auf solche Angebote reinfallen. Wir kommen zurück ins kleine Regionale. Das sachsen-anhaltinische Parlament scheint aufgewacht zu sein und hat eine Parlamentsreform vorbereitet. Und zwar zur Stärkung der Demokratie. Sie soll Blockaden verhindern und es gibt eine interessante Zusammenarbeit. CDU, SPD, FDP, Grüne und Linke haben da zusammengearbeitet. Vor allen Dingen CDU und Linke, weil die CDU ja immer noch glaubt, dass von Linken eine größere Gefahr ausgeht als von Rechten.
Ja.
Und sie haben da trotzdem zusammengearbeitet dran. Nur die AfD war dagegen, was ich irgendwie komisch finde. Stehen da vielleicht Anti-AfD-Dinge in dem Gesetz, wie die AfD baut? Ich guck mal. Sie wollen die Wahl der Verfassungsrichter ändern. Normalerweise brauchst du eine Zweidrittelmehrheit, um Verfassungsrichter einzusetzen. Wenn die scheitert, reicht eine einfache Mehrheit und das Gericht schlägt den Kandidaten vor. Nicht schlecht. Jede Fraktion kann einen alternativen Vorschlag für den Landtagspräsident machen, falls die stärkste Fraktion scheitert.
Sehr gut.
Der Ministerpräsident soll den Rundfunkstaatsvertrag nicht mehr im Alleingang kündigen können, sondern der Landtag soll zustimmen müssen. Und keine Landesfinanzierung für enge Angehörige als Mitarbeiter von Abgeordneten. Vielleicht finden die Faschos das deshalb so ungeil, weil sie sich den Staat jetzt nicht mehr ganz so einfach zur Beute machen können, sondern kreativ werden müssen, wie der Rest der politischen Rechten. Also sie haben wirklich monatelang parteiübergreifend über dieses Ding diskutiert. Voraussichtlich im April wird es noch durch den Landtag gehen. Da haben die Proponenten dieser Idee momentan noch eine Dreiviertelmehrheit.
Mhm.
Jetzt regen sich die Nazis zwar wieder auf, sagen, das ist ein Anti-AfD-Gesetz. Jo. Ist es aber nicht, weil müssen sich alle dran halten.
Ja, eben, ja? Genau. So, das schützt die Verfassung. Also ist halt,
Und, genau, es ist im Zweifelsfall auch zu Lasten aller anderen Parteien, die woher willst du denn wissen, ob nicht morgen die CDU durchdreht oder übermorgen die Grünen oder weißt du? Mhm. Von daher, schöne Sache eigentlich.
Sehr gut, weil in Thüringen hatten sie das ja nicht mehr geschafft, ne? Vor der Wahl.
Thüringen, nee, ja. Mhm. Bestimmt wegen dem ganzen Uran.
Ich glaube eher wegen der CDU.
Ja, aber es ist von dem Uran, darum sind die halt alle so verstrahlt.
Gute Nachrichten, sagst du. Ich habe auch noch was dabei. Am Sonntag war ja der Internationale Frauentag oder wie wir sagen, der Feministische Kampftag. Und am Montag startete dann das, was viele die Frauenwoche nennen. Also ich war auch unterwegs, ja. Es gibt dann ganz viele Jahresempfänge und Frauenveranstaltungen. Und Montag war auch ein Frauenstreik, ein globaler sogar. Und deswegen finde ich es ganz schön, dass die guten Nachrichten, die ich diese Woche dabei habe, tatsächlich auch feministisch gute Nachrichten sind. Ich fange an mit dem Ex-Bundespräsidenten Christian Wulff, von dem hat man ja lange nichts gehört. Der hat nämlich eine Rede gehalten und zwar beim Jahresempfang der Queer-Beauftragten. Die gibt es noch in der Bundesregierung.
Das haben sie übersehen.
Ja, die haben sie tatsächlich übersehen, weil die haben ja einige Beauftragte rausgeschmissen. Die wurde eingeführt unter Rot, Grün, Gelb, also unter der Ampel. Und das war früher Sven Lehmann. Ich weiß nicht, wer es heute ist, ehrlich gesagt, habe ich leider nicht notiert. Aber jedenfalls diese Rede von Christian Wulff, in der hat er gesagt:
Und ich verstehe nicht, warum nicht alle Menschen sagen, sie sind woke. Weil prinzipiell alle Menschen achtsam sein sollten. Wenn sie es sind, dann sind viele Probleme dieser Welt gelöst. An vielerlei Stellen in der Gesellschaft, wenn das einfach eine Selbstverständlichkeit wäre, die es aber offenkundig nicht ist. Mhm.
Die ganze Rede kann man beim Tagesspiegel nachlesen. Die ist sehr beeindruckend. Also wirklich sehr beeindruckend. Ich hatte so ein bisschen so einen Kanye-Moment, als ich das gelesen habe, weil der sehr weit ausholt, also auch guckt, was passiert gerade auf der Welt, was passiert in den USA, wo kommt das her, wer ist Stephen Miller, was hat der für eine Ideologie, wie greift die auch bei uns schon rein in die verschiedenen politischen Strömungen und so weiter. Also wirklich, wirklich bemerkenswert, auch relativ lang, und der endet mit den Worten: Demokratie ist ein ständiges Nachdenken darüber, was uns zusammenhält. Gleichberechtigung ist eine Querschnittsaufgabe. Wir sind alle Menschen und uns eint mehr, als uns trennt. Das Versprechen der Menschenrechte für alle Menschen muss von uns allen eingelöst werden. Dazu brauchen wir Solidarität, Mut und viel mehr Engagement als bisher, wo die Grenzen nationaler, kultureller und religiöser Traditionen überschritten werden. So, das fand ich.
Ich hätte den Mann gerne als Bundespräsident behalten damals.
Ja.
Ich habe den damals schon irgendwie gut gefunden. Und bisher habe ich, bis auf die üblichen Ausfälle, weil wir alle Menschen sind, habe ich von dem jetzt nicht so viel Mieses gehört. Köhler und Wulff waren so die Bundespräsidenten, bei denen ich nicht irgendwie das Gefühl hatte, dass sie, ja, weißt schon. Oder du denkst, was machst du da eigentlich den ganzen Tag?
Ja. Naja, und dann haben wir noch eine Entscheidung des EuGH. Mhm. Und zwar sagt das Gericht, dass Transpersonen in allen EU-Ländern Anspruch darauf haben, dass der Geschlechtsantrag im Pass angepasst wird, auch wenn das nationale Recht das nicht vorsieht.
Wow.
So, und der Hintergrund ist der Fall einer bulgarischen Staatsangehörigen, die bei Geburt noch als männlich registriert wurde, die aber sich eben als Frau identifiziert. Die lebt in Italien, macht da eine Hormontherapie, weil es das in Bulgarien nicht gibt. Und die wollte gern ihr Geschlecht auch in ihren persönlichen Unterlagen ändern, in ihrem Pass. Und die bulgarischen Gerichte haben aber abgelehnt, dass das Ganze geändert werden kann. Und quasi ihr Fall war jetzt der Auslöser dafür, dass dass der EuGH gesagt hat, nö, also egal wie das nationale Recht ist, alle Transpersonen haben in der EU, in allen Ländern diesen Anspruch. Finde ich richtig gut.
Ja, nur wie setzt man das denn dann durch? Also wenn jetzt die Bundesregierung sagen würde, nö, machen wir nicht. Mhm. Da kann ich dann zu irgendwo, gibt es dann irgendwie eine EU-Institution, bei der ich mir so ein Perso ausstellen lassen kann oder sowas? Nee, ne? Muss ich schon klagen. Also dann muss ich die Bundesregierung verklagen oder die Bundesrepublik, ne?
Ja, Also ich meine, wir haben das Selbstbestimmungsgesetz, deswegen bei uns ist es eh, darfst du es eh.
Ja, dann nimmst du halt irgendeinen Kack, genau. Ungarn oder
Bulgarien
so.
Bulgarien zum Beispiel.
Genau,
ja. Also es gibt jetzt halt das Urteil und die Person hat jetzt das Recht zugesprochen bekommen. Wahrscheinlich muss das Gericht entsprechend sein oder müssen die bulgarischen Gerichte jetzt entsprechend ihre Gesetzgebung anpassen. Hm. Davon würde ich jetzt mal ausgehen.
Ja, aber sowas wird ja gerne verschleppt.
Das stimmt.
Bis man dann Strafe zahlen muss. Was müssen wir dieses muss Deutschland dieses Jahr nicht auch für irgendwas ganz furchtbar viel Geld bezahlen?
Also ja, bestimmt. Müssen, ja, wir bestimmt doch immer,
müssen wir eher.
Also müssen wir wirklich, weil es gibt so diverse Richtlinien, wo wir jedes Jahr irgendwie Geld bezahlen müssen, weil wir die noch nicht umgesetzt haben. Ja.
Ja, stimmt schon.
Zum Beispiel zuletzt, das fand ich besonders schön, weil wir ja den großen Stromausfall hatten und da gibt es nämlich auch eine EU-Richtlinie, die eigentlich, also nicht Stromausfall, diese Sabotagegeschichte, ne? Mhm. Und es gibt eigentlich eine EU-Geschichte, dass wir unsere Infrastruktur, also zum Schutz der Infrastruktur und so weiter, und das hatte Deutschland aber nicht rechtzeitig umgesetzt.
Jo.
Und damit kommen wir zum Limerick der Woche. In der vergangenen Woche hatten wir das schöne Thema Chihuahua ausgegeben. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es war ein Chihuahua aus Wissen, der hat immer jeden gebissen. Man gab diesem Wesen Kants Ethik zu lesen. Doch da hat er nur drauf geschissen.
Und übrigens, einer von unseren größten Feinden, also Mayas und meiner, ist ein kleiner Chihuahua namens Chomsky.
Ja, aber kann man den nicht einfach essen?
Der immer Welpen angreift. Der greift Welpen an, Hundewelpen. Also der immer auf die Kleinen.
Was ist mit dessen Besitzer oder Besitzerin?
Ja, nun, der ist, naja, darüber sage ich jetzt nichts. Gucken wir doch mal in die Limericks in unseren Kommentaren.
Ich nehme den von Quink. Ein Züchter aus Mexiko fragte, weil Großes ihm nicht so behagte, wie klein kriegen wir das Hundegetier? Bald Manchwaden, bis ihn sehr plagte.
Ich nehme den von Katja. Du sollst deine Hunde anleinen, auch deinen Chihuahua, den kleinen. Denn Zähnchen aus München, auch von kleinen Hündchen, hat keiner so gern an den Beinen. Thema diese Woche, Windeln oder Schuhe, ist doch voll lame.
Findest du? Uran.
Uran?
Nicht?
Oder Pony?
Pony, Pony ist gut, Pony ist schön, was Harmloses. Angesichts der Weltlage mal was Harmloses.
Okay, dann nehmen wir Pony und kommen zum Börsenticker. Montag.
DAX bleibt angezählt.
Dienstag.
Die Hoffnung ist zurück.
Mittwoch.
Die Märkte bleiben angespannt.
Donnerstag.
Hängepartie zehrt an den Nerven.
Freitag.
Erste Warnsignale vom Rentenmarkt.
Das fand ich, ne? Diese Hoffnung.
Denken alle wieder, oh mein Gott, meine Rente ist nicht sicher. Ist sie sowieso nicht, aber der Rentenmarkt ist was anderes, da geht es um Staatsanleihen.
Dieser Hoffnungsschimmer am Dienstag, ne? Da habe ich,
ne,
noch gedacht, Leute, wie naiv seid ihr eigentlich alle,
ja,
da? Weil Trump,
Katrin,
gesagt hat, der Krieg wird nicht mehr lange dauern, ging es den Märkten wieder gut. Das ist doch, also.
Ja. Katrin, in den Kursen ist sehr viel Fantasie.
Wahnsinn. Naja. Kommen wir mal lieber zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn noch in den vergangenen 2,5 Stunden finden, was du gerne korrigieren oder auch einfach ergänzen würdest?
Ich wollte noch mal ein bisschen am Anfang der Sendung zu Freitag, dem 13. reden, weil ich habe dann auch in diesen Spiegelartikel reingelesen, den Holger verlinkt hat oder rausgesucht hat für die Shownotes. Und was ich nämlich interessant fand und was, finde ich, aus Holgers kleinem Exkurs dazu nicht so klar geworden ist, ist so, woher kommt eigentlich diese Angst vor dem Freitag? Also die Angst vor der 13 hat man irgendwie schon mal gehört so. Und die Angst vor dem Freitag gibt es aber auch schon total lange. Und es geht wohl, oder eine Theorie ist, ne, es geht schon darauf zurück, dass Jesus eben an einem Freitag gekreuzigt wurde.
Mm.
Und dann hat 1907 ein US-Amerikaner, Thomas W. Lawson, einen Thriller veröffentlicht. Der heißt Friday the 13th, schwierig auszusprechen, über einen Börsencrash, der eben an einem Freitag, dem 13. stattfand und hat damit irgendwie so dieses geflügelte Wort in Umlauf gebracht. Mhm. Und so hat sich dann dieser Aberglaube in den USA erst verfestigt und kam dann in den 50ern nach Deutschland.
Ah, interessant. Siehst du, das passt auch wieder gut zu Fantasyland.
Voll, habe ich dann auch gedacht, als ihr darüber gesprochen habt. Dann hatte Holger an einer Stelle so ein Zitat erwähnt, das hat er Stalin zugeordnet. Man muss nur 10% der Bevölkerung ermorden, damit die restlichen 90% spuren. Also dieses Zitat so in dem Wortlaut gibt's einfach nicht. Ich habe verschiedene Abwandlungen probiert und nichts dazu gefunden und auch mich durch so ein paar Stalin-Zitatübersichten so ganz so viel Zeit hatte ich ja jetzt nicht, aber da mal reingeschaut, da habe ich auch nichts gefunden, was so von der Aussage her ähnlich war. Deswegen ist es vielleicht ein kleiner Rechercheauftrag für die Zuhörerinnenschaft oder für Leute, die sagen, ah, das könnte er doch da gemeint haben.
Mhm.
Genau,
ansonsten geben wir einen Kalender mit falschen Zitaten raus.
Sehr gut. Ich schreibe es auf den in das Doc. Der Name unserer Queer-Beauftragten, beziehungsweise voller Titel ist Beauftragte der Bundesregierung für Akzeptanz der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt der Bundesrepublik Deutschland. Der Name ist Sophie Koch von der SPD.
Mhm.
Und dann hast du ja noch am Ende oder hat Holger kurz gefragt, wie ist das jetzt eigentlich mit diesem Urteil des EuGHs, wie wird das umgesetzt? Und da wollte ich eigentlich nur bestätigen, was du schon gesagt hast und zitiere da mal kurz die Taz. Der Fall geht nun zurück an die nationalen Gerichte. Sie müssen die Vorgaben des EuGH bei ihrer Entscheidung beachten.
So sieht's aus. Sehr gut.
So sieht's aus.
Danke dir.
Damit schönes Wochenende.
Dir auch.
Danke, ciao.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer, vielen, 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 vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Ich habe bemerkt, dass es ein bisschen abnimmt in letzter Zeit. Vielleicht merken wir da schon die kommende Wirtschaftskrise auch bei uns.
Ach du Schande.
Also falls ihr noch ein bisschen Geld übrig habt und die Ölpreise und die Energiepreise euch nicht allzu sehr plagen, dann schaut doch gerne mal auf wochendermorgen.de vorbei. Auch wir können weiterhin Unterstützung brauchen. Es gibt verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt, unter anderem direkt aufs Konto oder aber auch bei Steady. Und wenn ihr könnt, dann werdet gerne, gerne auch Mitglied bei den Ultras oder im Fanclub. Und wenn ihr da Mitglied werdet, dann lesen wir eure Namen vor. Und das kommt jetzt.
Dins 1.
Olaf und Fiete.
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpies Sidepiece.
Welches Schweinerl hätten's denn gern?
Frage an die Wochendämmenung. Werden Wochendämmenungswitze honoriert? Die Wochendämmenung. Dämmenung antwortet im Prinzip ja von 30 Jahren bis lebenslänglich.
Christoph empfiehlt öffentlich-rechtliche Premium-Serien. Diesen Monat Cat's Eyes in der ZDF-Mediathek. Hinweis für Fans der Anime-Vorlage: Es spielt nicht nur in Frankreich, es ist auch ein Prequel.
Silke Dietz.
Der Monkeydom Dominik Wagner. Claude Fankhauser. David Hasenbeck.
Mann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoy.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias Salin.
Sehr gut. Jörg Schickis für noch mehr Flausch.
Simone Stolz.
So dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi W. Möller.
Der Dösewicht ist ganz aufgeregt, weil heute die Flauschkatze Bärbel aus dem Tierheim geholt wird.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Silvio.
Vielen Dank für die Kader und den Holgi.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Achtung, Durchsage. Unter dem Motto Souveräne Digitalität finden am 28. und 29. März 26 die nächsten Chemnitzer Linux-Tage statt und so weiter.
Roland der Freshcuber und König von Westroland amüsiert sich über die zunehmende Rolandisierung des Abspanns.
Katrin Apel.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Hey, toll, dass ihr es immer noch jede Woche versucht. Finde ich super. Bleibt dran, dann wird die nächste Sendung vielleicht sogar mal gut.
Ja, kann man auch machen, ne? Auch wer uns beleidigen will, kann ja einfach hier was abschließen, ne? Und dann.
Genau.
Jan Blendek.
Christian Bogen.
Memo an mich selbst, bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borner.
Markus Bosslet.
Es ist Herbst und so weiter.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Viele Grüße von Katan und alles Gute.
Tim Christan.
Clemens Langens und Christoph Henninger aufgrund akuter Unkreativität.
Christoph Henninger und Clemens Langens bleibt dieser Kommentar für die nächsten Wochen geschlossen.
Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen Danke. Danke.
Felix sagt Dankeschön.
Der Wind, das himmlische Kind.
Weisheiten der Menschheit Nummer 10 ist ein Zitat von L.R. Knost. Ein Kind zu schlagen lehrt es nicht, dass die Straße oder der Herd gefährlich ist, sondern dass die Person, die es schlägt, gefährlich ist.
Das Problem an Revolutionen ist, dass sie oft den Falschen in die Hände fallen.
Alice Duchenne.
Mein Pups riecht nach Himbeergeist, dein Pups riecht so, wie er heißt.
Cristiano del Tauscho.
Und so weiter, der Leftwing Commander.
Benny Dingster.
So haben sie mit dem Kopf und den Mund so weiter.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Bienchen und Blümchen im Garten, es frühlingt.
Die ungarische Sprache ist eine utopische Sprache. Es gibt kein grammatisches Geschlecht, weder für Substantive noch für Pronomen.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Sam weiß gar nichts.
Du und ich Hand in Hand gehen wir zum Dönerstand.
Ich habe heute Nacht von der Arbeit geträumt, gleich 8 Überstunden aufgeschrieben.
Boah, so lange würde ich auch gerne mal schlafen können. Ne? Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
Mögen die Armeen des Teufels auf dem Weg zu eurem Haus vom Weg abkommen. Gruß Martin.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Lux grüßt die Elke-Mama, Sally den Pinguin und ihren Papa.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Sebastian Z. grüßt Lisa W. aus O. und dankt ihr für die Empfehlung der Wochendämmerung. Hoffentlich merkt sie jetzt, dass sie gemeint ist.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler. Antje Hanuschka. Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Haider. Ralf Herbst.
Tobias Herbst. Whatever's wrong with me is working.
Und Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Helke.
Kurt C. Hose.
Katharina Höll.
Benjamin Hupp.
Anja und Jan in Bielefeld.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typisch Emmentaler Graben.
Ein typisch Herr.
Sag ich doch.
Roland ist kaputt.
If you put your hand in the crack und so weiter.
Annette, jeden ersten Sonntag im Monat Digital Independence Day.
Michael Jes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Roland Kaden, nee, Kaiser.
Skandal und so weiter.
Kamikaze.
Jasmin Kieselhirmack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Danny Knedler.
Anna und Hagen Knowles und Zalewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kupetzki.
Oliver Kulf.
Janet Lechner. Dietmar Lesen. Eva und Andreas, Liebe als Botschaft.
Detmar Lesen.
Nico Linder.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Manik.
Nevermind.
Die Messboje Mist.
Johannes Möller probiert auch mal aus den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Celine Neubich.
Gung, nicht patriotischer Europäer aus dem Erzgebirg Mirikwidi.
Das macht mich so fertig. Frank Nitsche.
Agnes Null.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Als nächstes müsstet ihr Matthias Flader vorlesen oder hat etwa die Kader schon wieder die Reihenfolge geändert?
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Matthias Flader.
Nein.
Nicht okay, Axel Philipsenburg.
Nils Plantwold.
Josef Porter.
Nick Kraus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe schämt sich, nicht auf den Equal Pay Day aufmerksam gemacht zu haben.
Habe ich da letzte Woche drüber geredet gehabt eigentlich?
Nee.
Nicht? Warte mal gerade, ich versuche es gerade zusammenzukriegen, ist eine interessante Information. Warte mal eben. Ja, natürlich, das mit den Stereotypen, das hatte ich doch erzählt, oder nicht?
Weiß nicht. Ich guck mal kurz in die Show.
Okay, ist egal, lass einfach laufen, ist egal. Komm, wo waren wir? Aufmerksam, dann muss ich jetzt. Axel Rasmussen. Axel Rasmussen. Axel Rasmussen.
Dispatches from the Nerdreich. Trump's Board of Peace. A little too ironic, and yeah, I really do think.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rapschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Mark Riese.
Halt dich an deine Liebe fest, Rio Reiser.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Janis Schnitzer.
Auf Katan ist ja schon Frühling.
Dirk Schumann.
Ja, hier auch. Konsis Gibidibi.
Daniela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Peregrin Tuck.
Die Jule und der Pascal.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben all die feinen Sachen jetzt für sich allein, denn Priscilla und Gwyneth Mothworth halten erstmal Fastenzeit.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Vergesslichkeit, Dings und das andere.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Hä? Was?
Motto des Tages, auch morgen. Macht mit beim Digital Independence Day und so weiter.
Luisa Weyers.
Martin Wiedmann.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und zu guter Letzt nicht zu sehr den Sand in den Kopf stecken.
Außerdem Mieto Balaschk.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Holger, kannst du jetzt Kyrillisch lesen?
Nein, ich kann Kyrillisch sprechen.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 13. März 2026. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Dos vedanja.